Hallihallo vom Kurbelhang. Back to the Roots. Kein großes Gelaber. Sofort loslegen, schnell schießen. Herzlich willkommen, sehr verehrte Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge vom wichtigsten, vom einzig wahren, vom tollsten Eishockey-Talk der Welt und vor allem auch vom tollsten Eishockey-Talk Fürstens, vom Kurbelcast. Wunderschön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge. Heute bin ich passend Farben zum Thema angezogen, wollte ich bloß nochmal festhalten. Ich heute im wunderschönen grünen Oberteil, passend zum grünen Donnerstag. Das soll es aber auch in Sachen christlichen Beitrag für heute gewesen sein. Und einer der, und ich weiß, diese Einleitung geht eigentlich gar nicht klar, aber ich will es jetzt trotzdem bringen. Einer, der nicht nur Eier in seinem Osterkorb hat, sondern auch Punkt, 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 ist wieder heute hier bei mir im Kurbelcast-Ring. Was eine Einleitung für den einzig wahren Yogi Noack. Hallo.
Hallihallo. Ja, die Einleitung, das haben wir schon mal besser gehört. Also, da müssen wir, aber du hast ja jetzt ein paar Tage Zeit bis nächste Woche, ein paar Feiertage dazwischen. Da müssen wir noch mal ein bisschen dran feilen. Nicht, dass wir jetzt hier qualitativ nach der Saison stark nachlassen. Das wäre natürlich auch schwächt.
Okay, den gebe ich dir. Und nicht, dass wir nur irgendwann, keine Ahnung, FSK 18 Siegel oder sowas bekommen. Müssen wir durchaus sensibel mit dem Ganzen umgehen. Deshalb, ich verspreche es, fürs nächste Mal nehme ich mir etwas mehr Zeit. War jetzt alles ein bisschen gefreestylt und improvisiert. Sollte mir aber auch zu denken geben, dass ich dann genau an das denke. Yogi, wir haben uns jetzt schon länger nicht mehr gehört. Die Eishockey-Tage sind gezählt in Füssen, zum Teil zumindest. Heißt, man kriegt immer weniger voneinander mit. Trotzdem, ich habe dich gleich wiedererkannt. Das ist schon mal ziemlich positiv. Wie geht's dir so? Wie waren die letzten Tage, Yogi?
Ja, wahrscheinlich sage ich da immer dasselbe. Stressig. wir hatten letztes Wochenende, ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal aufgenommen haben. Ich müsste, glaube ich, jetzt schon anderthalb Wochen her sein, ungefähr. Was ist dazwischen passiert? Der Kabinenverkauf war jetzt letzte Woche Samstag und am Dienstag. Dann haben wir die Alex vom Overtime am Samstagabend noch hochleben lassen. Und ansonsten viel zu tun. Ist zwar immer, also sehr, sehr viele, die das natürlich alle ganz nett meinen und finde ich auch echt schön. Sie sagen, ja, jetzt, Yogi, jetzt kannst du dich endlich mal ein bisschen zurücklehnen, jetzt ist die Saison vorbei, aber jeder weiß es, der Eishockeyspieler wird im Sommer gemacht und die Saison, sage ich mal, auch, obwohl jetzt noch nicht wirklich Sommer ist. Ich schaue hier auf verschneite Berge in Füssen. Zu Ostern ist es ja auch mittlerweile Tradition im Allgäu, dass es da schneit, obwohl morgen ja besseres Wetter werden soll. Aber deswegen haben wir viel, viel zu tun mit voller Kraft schon in die neue Saison, die ganzen Aufgaben, die anstehen. Deswegen wird es mir definitiv nicht langweilig. Aber bei dir jetzt Ostern, waren wir schon wieder in der Uni oder erst nach Ostern?
Wir lassen es ganz, ganz entspannt erstmal anrollen, das neue Semester. Also erstmal nach Ostern. Ich habe aber genug zu tun. Ostern ist ja auch immer viel Family und jeder weiß, die Edinger Family ist relativ groß und dementsprechend ist da einiges geboten. Und dazu kommt auch noch kurz nach Ostern Kommunion vom kleinsten Bruder. Ist auch ein gefühltes Weltereignis. Dementsprechend wird es auch mir nicht langweilig. Und ich habe ja auch Gott sei Dank immer noch ein bisschen Zeit zum Kurbelcast vorbereiten. Und deshalb Langeweile bei mir gar kein Thema. Ich freue mich auf den heutigen Kurbelcast, wie du richtig erwähnt hast. Es ist jetzt fast eineinhalb Wochen her, dass wir uns nicht mehr gehört haben. Und dementsprechend hat sich schon so ein kleines bisschen was angestaut, was mir auf der Seele brennt, was dringend hier ausgesprochen werden muss. Und weil ich einfach pädagogisch bin, weil ich es liebe zu spielen. Ich habe mir was Kleines für diese Folge heute ausgedacht. Auch wieder passend zum Thema. Osterhase steht vor der Tür. Der packt quasi schon sein Osterkörbchen zusammen. Und ich habe mir gedacht, ich mache auch einen auf Osterhasen und verstecke in dieser Kurbelcast-Folge vier sogenannte Easter Eggs, vier kleine Ostereier. Ich werde jetzt im Laufe dieses Kurbelcastes vier Falschinformationen zur Historie vom EV Füssen so ganz nebenbei verstecken, einbauen. Und liebe Kurbelcaster, egal ob groß oder klein, hört's genau hin, sammelt diese vier Easter Eggs, diese vier Ostereier, diese vier Falschinfos zum EVF und schreibt sie uns Ich bin mir sicher, wir werden auf alle Fälle vielleicht sogar noch einen kleinen Preis dafür irgendwie zusammenkriegen. Es ist ja beim Yogi Noah, jeder weiß es, Messi-like, da liegen 10.000 alte EVF-Sachen in der Wohnung. Da können wir bestimmt was klar machen. Und wenn wir nichts klar machen können, dann gibt es in der nächsten Kurbelcast-Folge für den Gewinner von mir etwas ganz, ganz Besonderes, nämlich ein Lob. Das hat doch auch schon mal was.
So ein Typ ist also, aus der Schule, oder? Einfach so, was kriegst du von
mir? Natürlich!
Hier, feuchten Händedruck, danke.
Natürlich, ey. Meine Erziehung daheim war nett geschimpft, ist gelobt nur. Also
genau,
von dem her,
das ist also, das Allgäuer Lebensmotto, oder?
So nämlich. Also gerne mitspielen, 4 Ostereier sind versteckt, hört's genau zu. Es sind relativ klare Falschinfos, die mir sonst nie rausrutschen. Ich laber sonst oft auf viel Falsches und viel Kacke hier in dem Podcast, aber die Sachen sind wirklich so offensichtlich falsch, dass sie, ja, einfach Easter Eggs sind. Deswegen viel Spaß beim Spielen, viel Spaß beim Zuhören. Und wie immer, bevor ich so richtig loslege, noch einmal liebste Grüße. Und die heutigen liebsten Grüße gehen raus an alle Mamas und Papas, die jetzt wieder 2 Wochen lang die Kiddies zu Hause haben. In den Ferien, ich weiß es selber von daheim, immer wieder schön, immer wieder toll. Und gerade wenn der Osterhase kommt, ist die Aufregung natürlich kaum da. Deshalb Mamas, Papas, durchhalten und bald ist die Fastenzeit vorbei. Darf man wieder trinken. So. Ich habe heute wirklich einen guten Mood am Start.
Ja,
freue mich sehr.
Schon,
und ich wollte nur ganz kurz zurückblicken, Jogi. Du hast es gerade schon mal wieder in deiner Geistesgegenwärtigkeit angesprochen. Vor ein paar Tagen fand der große Kabinenverkauf beim EVF statt. Du warst am Start, ich habe zeitgleich arbeiten müssen, konnte nicht vorbeischauen. Deshalb bitte ich dich, ganz kurz zusammenzufassen, wie lief's an, wie war das Resümee, das Feedback, wie hast du diesen EVF-Füssen Kabinenverkauf so wahrgenommen?
Sehr, sehr positiv. Der Verein hat es, glaube ich, das letzte Mal vor Corona gemacht, was natürlich weit vor meiner Zeit war. Deswegen wussten wir natürlich auch nicht, wie viele Leute kommen oder wie ist überhaupt das Interesse. Und vor allem am Samstag waren wirklich sehr, sehr viele Leute da, also war eine wirklich sehr lange Schlange, die sich dann in der kalten Halle 1 schon vorher gebildet hat und nein, es war durchaus oder durchweg positiv, auch am Dienstag kamen dann wirklich noch einige und viele, viele Sachen gingen weg, also mehr als ich eigentlich gedacht habe und waren auch echt sehr coole Gespräche dabei. Ob es von Fans, die extra aus Ulm gekommen sind, um einfach mal in der ersten Mannschaftskabine stehen zu dürfen, also jetzt gar nicht groß wegen dem Kabinenverkauf, sondern einfach nur, um in der Kabine sein zu können oder am Ende wirklich war es cool, viele, viele nette Gespräche, viele auch bekannte Gesichter wieder gesehen und deswegen werden wir das auf jeden Fall auch wiederholen. Dann wahrscheinlich nach der nächsten Saison oder vielleicht vor der kommenden, mal schauen. Und war durchweg super. War natürlich in der Vorbereitung und jetzt Nachbereitung schon ein bisschen was zu tun, das alles so herzurichten, dass man da auch Leute empfangen darf. Normal ist eine Eishockey-Kabine natürlich auch sauber und aufgeräumt, aber bis dann jeder seine Sachen abgeholt hat und so weiter, hat es dann ein bisschen gedauert, aber nein, war sehr, sehr toll und echt super und auch vielen Dank an alle, die gekommen sind oder die auch über das Internet uns geschrieben haben. Waren auch wirklich einige, die es nicht geschafft haben, weil die Anfahrt einfach viel zu groß oder zu lang war und da gehen die, oder sind teilweise schon, aber gehen die Pakete dann noch raus, dass da jeder an sein EVF-Stück kommt.
Super. Also positives Feedback, Yogi Noah ist am Schmunzeln und Lächeln, das gefällt mir immer besonders gut. Postbote Pat bringt dann die restlichen Pakete noch in die weite Blöscher. Welt hinaus. Postbote Blöscher, ja, fast so wie Postbote Pat. Läuft auf alle Fälle sehr schön, freut mich. Auch cool, dass dann die Fans aufgrund der Kabine das Ganze aufgesucht haben. Ich kann mich dann noch sehr gut an meinen ersten Eishockey-Kabinenbesuch erinnern. Als ganz, ganz kleiner Max habe ich damals, als ich glaube 4-Jähriger, den größten aller Fehler gemacht. Ich bin Vollgas einfach einmal quer übers Logo gelaufen in der Kabine, was natürlich eine Todessünde war. Wurde dementsprechend damals von den Spielern, das war damals noch in Schongau, zusammengeschissen, was dann ich da mache und quer über den Teppich laufe. Seitdem gehe ich ganz vorsichtig und andächtig in jede Eishockey-Kabine und schaue genau, wo das Logo wie liegt, dass ich ja nicht drauf dreht. Nur mal so am Rande. Yogi Noak, ich habe für dich noch etwas Kleines geplant. Und zwar die Kurbelcaster von Welt, die jede Woche uns lauschen, wissen, in den letzten 3 Wochen haben wir 3x3/3 Saisonrückblick quasi einmal durchgespielt, durchgesprochen. Und ich habe mir gedacht, jetzt hängen wir heute nochmal eine kleine Overtime in Sachen Saisonrückblick EV Füssen ran und lassen es dann aber auch wirklich endgültig mit dem Zurückblicken und schauen nur noch nach vorne. Wir sind einfach Lebensoptimisten. Und ich bitte dich jetzt, lieber Yogi Noak, ich werde dir eine Frage stellen und du versuchst sie so kurz wie möglich zu beantworten. Ob du es in einem Satz schaffst, bin ich gespannt. Vielleicht in 2 oder 3. Schauen wir mal. Auf alle Fälle kurze Antworten und ich bin gespannt, wie schnell wir durchkommen. Bist du bereit? Freust du dich?
Ich freue mich riesig.
du freust dir ein Loch in den Po, das freut mich. Ja. Und dementsprechend legen wir sofort los. Lieber Yogi Noak, was hat in dieser Saison nach Wunsch funktioniert für dich oder war einfach gut?
Die Arena-Spiele.
Sehr gut. Was lief nicht so nach Plan?
Zu viel.
Schöne Antwort. Was hat dich überrascht? Und zwar erstmal, was hat dich am EV Füssen in diesem Jahr überrascht?
Die Unterstützung, die positive Unterstützung der Zuschauer.
Super, gute Antwort. Was hat dich an der Oberliga Süd dieses Jahr überrascht?
Stuttgart.
Mhm. Was wird beim EV Füssen in der nächsten Saison auf alle Fälle besser?
Boah.
Das ich wäre für mehr Heimsiege. Ja, genau. Läuft, oder ja. So? Läuft, ja. Sehr gut. Welcher Person bist du so richtig dankbar und hast bisher einfach bloß wenig Gelegenheit gehabt, es ihr zu sagen?
Meiner Freundin, wem soll ich das jetzt, wenn wir es auf Eva Füssen beziehen, dem ganzen Vorstandsteam, Felix, Flo Jung, Marc Meyer, Franz Zimmermann, Thomas Allgeier, Johannes Böck, Katja Hipp. Oh Gott, hat jetzt jemand vergessen? Nee. Das war's.
Ich wollte gerade schon sagen, meine erste Intention wäre jetzt auch gewesen, deine Freundin, und ich habe die Frage ja auch extra einbaut, weil ich bei der Saisonabschlussfeier einen kurzen Smalltalk mit dir gehabt habe und versprochen habe, dass ich das Thema nur irgendwie aufgreife. Jetzt hast du es trotzdem irgendwie so ein kleines bisschen verkackt. Schade drum. Liebe Noak-Freundin, ich habe es eingebaut. Ich wollte es nochmal, ich bin fein raus jetzt.
Noak-Freundin.
Das weiß sie ja eh, ich weiß schon. Alles gut.
Nein, das weiß sie auch. Also, ohne sie und die Unterstützung mit der vielen, vielen Arbeit und den langen Stunden keine Chance wäre auf keinen Fall möglich gewesen. Und deswegen hast du alles richtig gemacht.
Ja, wunderbar. Also, Grüße gehen raus an Frau Noak. Dann, wie stark oder wie schwach war sportlich die diesjährige Oberliga Süd für dich?
Schon sagen, ein bisschen besser als letzte Saison.
Sehr gut. Und letzte Frage, dein Tipp. Wie viele Mannschaften spielen nächstes Jahr in der Oberliga Süd?
Das ist eine gute Frage. Ich bin Optimist, ich sage 14.
Okay. Wir sind gespannt, liebe Kurbelcaster. Auch sowas bitte gerne aufnotieren. Das werden wir überprüfen. Yogi tippt auf 14 Teams. Ich sage... Ja, ich muss eigentlich fast mitgehen. Ich bin ja nicht auch auf dem 14-Zug. Ja, ich steige auch auf 14. Läuft, passt. Schauen wir mal. Vielen lieben Dank, Yogi. Das war jetzt die ganz kurze Schnellschuss-Saisonrückblicksrunde. Jetzt sind wir endgültig durch und haben alles aufgearbeitet. Wir werden maximal immer nur noch vereinzelt auf ein paar Sachen zurückblicken. Auf ein weiteres Jahr in der tollen und langen Vereinshistorie eines deutschen Eishockeyvereins mit 17 deutschen Meisterschaften. Hey. Da gibt es, glaube ich, immer wieder Neues zu erzählen und wir werden, wie gesagt, auch immer wieder ein paar Sachen noch aufgreifen. Yogi, es ist weiterhin eine schöne Phase des Jahres, die schönste Phase des Jahres, auch wenn sie jetzt nimmer EV Füssen-Farben ist. Weiterhin laufen die Playoffs und auch die Playdowns in einigen Ligen. Und wir müssen uns mal wieder kurz gegenseitig updaten. Und ich werde dich jetzt dann gleich immer fragen, oder ich werde jetzt dann immer gleich ein aktuelles Playoff-Ergebnis aus den unterschiedlichen Ligen verlesen und du darfst bloß ganz kurz reagieren, ob es für dich eine Überraschung ist, wie die Serie ausgegangen ist oder ob es so zu erwarten war. Und wir starten in der DEL. Dort sind die Viertelfinalpartien jetzt ja zum größten Teil schon gespielt. Das Halbfinale wartet und im Viertelfinale durchgesetzt hat sich zum einen Bremerhaven gegen Ingolstadt. Überraschung oder war so zu erwarten?
War zu erwarten.
Sehe ich genauso. Wolfsburg 0-4 gegen München, die Roten Bullen mit dem Sweep. War das überraschend für dich oder so zu erwarten?
Also 0-4 hätte ich jetzt, glaube ich, nicht getippt, aber war zu erwarten. Wir müssten mal, jetzt wird es wahrscheinlich wieder einige Kobelcaster geben, die jetzt ins Lenkrad beißen, weil sie sagen, ja Gott, zack, hey, die haben doch das alles schon getippt, aber jetzt wissen wir wieder nicht, was wir getippt haben. Ich weiß, die DL2-Sieger habe ich, glaube ich, noch im Kopf, was ich da getippt habe. Bei der DL bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Also zumindest bei Berlin gegen Mannheim nicht, aber bei den anderen ist es, glaube ich, klar.
Genau, wollte gerade sagen, ich habe auch noch so ein paar Sachen im Kopf und ich kann mich erinnern, ich habe auf München gesetzt und ich glaube sogar, dass du auch auf München gesetzt hast. Bremerhaven hatten wir beide. Bei Berlin gegen Mannheim bin ich jetzt wirklich sehr gespannt tatsächlich. Ich glaube nämlich persönlich, dass ich auf Mannheim gesetzt habe und du, glaube ich, auf Berlin. Am Ende hat sich Berlin mit 4-1 durchgesetzt, was in der Deutlichkeit für mich jetzt schon durchaus ein bisschen überraschend war. Und das letzte Duell, was noch läuft, ist Straubing gegen Schwenningen. Da steht es jetzt 3-2 für Straubing. Auch eine eher unerwartet enge Serie, oder?
Ja, also ich glaube, dass einfach in Schwenningen mit der kleinen Eisfläche es ganz, ganz schwierig ist, auch in den Playoffs. Und Berlin gegen Mannheim fand ich war die coolste oder schönste Serie zum Anschauen. Zumindest das, was ich gesehen habe. Und das war aber auch keine 4-1-Serie. Also hätte eigentlich 7 Spiele verdient gehabt, weil auch Mannheim echt richtig, richtig schönes, gutes Eishockey gespielt hat. Aber ja, einfach relativ in Anführungszeichen schlechte Position in der Tabelle, dann halt schon in der ersten Runde gegen so ein Top-Team gegen Berlin. Aber ich glaube trotzdem auch jetzt bei Straubing, dass sie heute den Sack zumachen werden und dann sind, glaube ich, alle 4 Favoriten in Anführungszeichen dann auch im Halbfinale.
Richtig. Gebe ich jetzt 100% recht und dann fängt wieder eine neue Runde von vorne an, Halbfinale, dann wieder völlig neu gemischte Karten. Ich bin echt sehr, sehr gespannt, wer deiner DEL das Rennen macht. Die ist nämlich ähnlich sportlich eng wie die DEL2. Und dass die DEL2 eine brutal ausgeglichene Liga in diesem Jahr war, wussten wir eigentlich schon nach der Hauptrunde, die extrem krass eng war. Jetzt aber diese erste große, richtige Playoff-Runde hat genau das nochmal bestätigt. Alle Spiele, alle Serien gingen über 7 Spiele. Wie krass ist das bitte? Das gab es noch nie in der deutschen Zweitklassigkeit, dass in der ersten Playoff-Runde im Viertelfinale sofort alle Serien das Maximale an Spielen ausschöpfen. Mega lässig, mega Werbung für diesen Sport. Und ich kann mich erinnern, dass sowohl Jogi Noack, unser Experte, als auch ich, der Laberer vom Dienst, beide, da haben wir auf Kassel getippt gegen die Lausitzer Füchse. Nein, Schmarrer. Jogi, du hast, glaube ich, sogar, du hast doch die Ostdeutschland-Power gewählt, oder? Kann das sein?
Stimmt. Ja, ich habe alle Sachsen-Teams als Sieger getippt. Stimmt. Zumindest 2 von 1. Und weiß, dass das Spiel war natürlich mit dem Augenzwinkern. Also, ich glaube, Kassel war von Anfang an da der absolute Favorit. Aber dass sie das wirklich bis ins Spiel 7 bringen. Und auch da, klar, ging dann, glaube ich, 4-1 aus. Das Spiel war aber auch sehr lange noch offen, 1-1 zwischendurch. Sehr unerwartet. Und hat natürlich, glaube ich, auch schon die ganzen Augsburger Fans, sag ich mal, das Herz ein bisschen höher schlagen lassen.
Absolut. Und die Augsburger Fans haben dann aber wiederum sehr viel Hype kurz abgekriegt, da sich dein Krimitschau-Team dann mit 4-3 gegen Krefeld durchgesetzt hat. Krefeld, eines dieser beiden Teams mit dem möglicherweise Aufstiegsrecht in die DEL. Krefeld ist raus. Dementsprechend, es bleibt nur noch Kassel übrig. Die Augsburger dürfen also weiter berechtigt hoffen. Und Grimmitschau, Respekt, die haben sich jetzt wirklich auch über die Jahre hinweg von einem eigentlich Stammgast in den Playdowns zu einem soliden Playoff-Team mit durchaus Ambitionen entwickelt. Respekt geht daraus. Ich habe auf Krefeld gesetzt, du auf Grimmitschau. Heißt, wir sind jetzt wieder 1-1 in den Duellen. Landshut gegen Kaufbeuern, für uns als Fans hier im Oberland natürlich ein sehr prestigeträchtiges Duell, eine sehr schöne Serie. Ich habe auch mal ganz kurz gesündigt und war in Kaufbeuern zum Eishockey anschauen. Ich weiß, kommt nie wieder vor, aber war mal wieder ganz geil zum Anschauen. Kaufbeuern setzt sich durch in dieser Serie gegen Landshut. Für mich war es überraschend, ich habe auch auf Landshut getippt. Hast du auf Kaufbeuern tippt?
Ja.
Super, also du bist wieder mit einem Ding vorne, 2-1 für dich. Bei der Serie Regensburg gegen Ravensburg. Jogi, kannst du dich noch erinnern, ob du den 4-3-Sieg für Regensburg richtig getippt hast?
Nee, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ich meine, dass du auf Ravensburg getippt hast. Ich weiß nicht mehr, ob ich auch auf Ravensburg getippt habe. Kann sein. Aber war ja auch ganz, also wie du ja schon gesagt hast, viermal Spiel 7 im Halbfinale, Viertelfinale. Davon dann noch zweimal Overtime. Ich glaube, Kaufbeuern sogar doppelte Overtime. In Krimitschau war es dann, glaube ich, ziemlich am Ende. Und aber auch da Wahnsinn. Also wenn man sich die Zunge zergehen lässt, Krimitschau hat 3-0 geführt in der Serie. Krefeld eigentlich dann den Reverse Sweep fast schon geschafft. Also dann quasi alle hätten sie gewonnen, hätten sie dann die letzten 4 Spiele gewonnen. Echt mega, mega geil. Also von der Serie, aber Regensburg gegen Ravensburg habe ich ehrlich gesagt am wenigsten verfolgt oder mitbekommen.
Ja, same. Auch das Duell ist ein bisschen an mir vorbeigegangen tatsächlich und ich meine mich auch zu erinnern, dass ich auf alle Fälle auf Ravensburg gesetzt habe. Ich glaube, du warst sogar mit Regensburg so oder so. Dieses Viertelfinale der DEL2 in Sachen Playoff-Tippen geht ganz klar an dich. Herzlichen Glückwunsch. Bei den Playdowns hatten wir beide auf Rosenheim sowie auf Dresden gesetzt und damit das abschließende Duell Selb gegen Bietigheim prophezeit. Da ist jetzt Selb mit 1-0 eben vorne durch diesen kleinen Punktevorteil aus der Tabelle heraus. Meinst du, dass Selb das Rennen da macht oder kann Bietigheim nochmal aufstehen, so wie sie es ja gegen Rosenheim phasenweise auch nochmal sehr spannend gemacht haben?
Ja, tue ich mir ganz schwer, da was abzugeben, weil ich fand Bietigheim gegen Rosenheim sehr, sehr stark. Und ich glaube, dass da Selb alle Hände voll zu tun haben wird, da die Serie auch mit einem 1-0 Vorsprung zu gewinnen. Also ich bin gespannt. Das Einzige, was dadurch dann schon sicher wäre, wäre halt ein Absteiger in der Südgruppe, was jetzt für uns natürlich dann so ein bisschen interessant ist, da halt drauf zu schauen. Deswegen habe ich auch auf die 14 Mannschaften getippt vorhin. Aber ganz, ganz schwer. Also mein Bauchgefühl sagt mir irgendwie, dass es Bietigheim schafft, obwohl ich es selbst ehrlich gesagt auch sehr gönnen würde, weil der Standort sich da auch in den letzten 4-5 Jahren ganz stark weiterentwickelt hat, auch die Halle weiter ausgebaut. Schon immer, also auch schon vor 10-15 Jahren, brutale Stimmung in der Halle, ganz, ganz lautstarke Fans, war immer unangenehm da zu spielen, hat aber auch immer Spaß gemacht. Deswegen, ja, bin ich gespannt.
Jo, ich auch. Ich bin auch gespannt. Wie ein Flitzebogen. Und ich muss mich deinem Bauchgefühl irgendwie anschließen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Bietigheimer durchaus einen Flow jetzt nochmal aufbauen und das Ding drehen. Selbes auch bei mir. Selb, super, super sympathischer Verein eigentlich, wirklich. Die haben sich da hochgearbeitet, haben da über die letzten Jahre hinweg auch einen guten Grundbau geschaffen eigentlich und gehören von dem her durchaus in die DEL2. Schwierig, ich tippe hier aber auch auf Bietigheim. Und wir müssen jetzt noch abschließend tippen, Jogi, und ich schreibe es mir auf, die Halbfinalpartien, DEL2, Kassel gegen Kaufbeuern. Ich baller es sofort raus. Ich halte es quasi mit den AEV-Fans und tippe, dass die Kaufbeurer sich durchsetzen und ins Finale der DEL2 einziehen. Was tippst du, Jogi?
Ja, also ich hoffe es auch, deswegen tippe ich es auch, dass Kaufbeuern es schafft. Obwohl ich sagen muss, wird echt richtig schwer. Aber heute das erste Spiel, heute Abend, da werden wir schon mal die ersten Zeichen sehen, glaube ich.
Da werden wir schon wieder einen Tick schlauer sein, obwohl wir jetzt eh schon zwei absolute Leuchten sind. Deshalb, ich bin wirklich sehr gespannt. Ich tippe trotzdem auf Kaufbeuern, weil mich Kassel einfach auch in dieser Serie gegen Lausitz nicht hundertprozentig überzeugt hat und sich die Kaufbeurer gegen wirklich sehr spielstarke Landshuter jetzt zum Schluss behauptet haben. Und im Duell Regensburg gegen Grimmitschau gehe ich mit den Eisbären, mit Regensburg, da die diesen Flow, glaube ich, haben, nach 1-3 Serienrückstand gegen Ravensburg das Ganze noch gedreht zu haben. Ich glaube, da setzt sich Regensburg durch. Machst du wieder einen auf Ostdeutscher und gehst mit Grimmitschau?
Ja, ich glaube, Grimmitschau macht es. Wird es auch schaffen. Wäre cool. Natürlich ein überragendes Finale Kaufbeuern gegen Krimitschau.
Obwohl wunderbar.
Kaufbeuern gegen Regensburg ja auch Derby ist, oder? Das ist, glaube ich, auch so Rivalität irgendwas, ne?
Ich glaube, da gibt es irgendeine Rivalität. Derby würde ich jetzt nicht sagen, aber irgendwie auf alle Fälle eine Rivalität. Und deshalb, es kann so oder so für den neutralen sportlichen Beobachter einfach nur noch eine schöne DEL2-Saison jetzt werden mit diesen letzten Serien. Die besten Teams des Jahres sind damit am Start. Cooles Ding auf alle Fälle. Wir jumpen noch ganz schnell eine Liga nach unten, in die schönste Liga der Welt, in die Oberliga. Da ist der EV Füssen, wie wir ja alle wissen, in den Pre-Playoffs an Weiden gescheitert. Und jetzt hat sich Weiden gegen den ECP mit 4:0 in der Serie durchgesetzt. Ich war da auch noch einmal am Kommentatorenstand und habe das Spiel dann das letzte begleiten dürfen. Weiden eine Nummer zu groß für den ECP. Das ist also alles in trockenen Tüchern. Weiden marschiert weiter. Wird jetzt auf die Tilburg Trappers treffen im Halbfinale, die sich 4:1 gegen Deckendorf durchgesetzt haben. Auch da letzten Endes hatte Deckendorf bis auf das eine Spiel relativ wenig zu melden. Die Serie Heilbronn gegen Memmingen, die war eigentlich von den Ergebnissen her immer recht knapp, recht eng. Am Ende setzt sich aber verdient Heilbronn durch und steht im Halbfinale gegen die überragenden Hannover Scorpions, die jetzt auch für die Serie gegen die Indians mit 4:0 für sich entschieden haben. Damit die letzten 21 Spiele gegen die Indians, alle an die Scorpions. Seit Januar 2019 warten die Indians auf einen Sieg gegen den großen Stadtrivalen. Yogi, hat dich irgendwas in dieser Konstellation überrascht, wie die Serien ausgegangen sind, oder war das für dich eigentlich alles so vorhersehbar und auch so in Ordnung?
Ich hätte schon gedacht, dass Deggendorf die Serie da noch ein bisschen enger gestaltet, obwohl die Spiele ja wirklich eng waren. Da hätte ich aber schon gedacht, dass das vielleicht dann über die gesamte Spielzeit geht oder vielleicht auch Deggendorf die Nase da vorne haben könnte. Ansonsten, ich hätte es den Indians schon gegönnt, dass sie ein Spiel gewinnen, aber da habe ich ab und zu mal reingeschalten und das war schon sehr, sehr erschreckend zu sehen, wie wenig Chancen die Scorpions dann im Endeffekt wirklich gebraucht haben, um die Tore zu schießen. Also das jetzt nicht negativ gegenüber den Indians oder der Spielweise, sondern einfach der Kaltschnäuzigkeit, die da in der Qualität von den Scorpions sind. Deswegen warte ich eigentlich nur aufs Finale, um ehrlich zu sein, um dann zu sehen, wie schlägt sich Weiden gegen die Scorpions. Obwohl auch die beiden Serien natürlich erstmal gespielt werden müssen, das ist auch klar, aber ich hoffe, man nimmt es mir nicht übel, aber ich fand es immer schrecklich, die Jahre, wo Tilburg natürlich trotzdem zu Recht, also dass man sportlich überhaupt nichts wegnehmen, aber die Jahre, wo Tilburg dann Meister geworden ist oder im Finale war die Luft halt auch schon von vornherein dann raus, weil sie nicht aufsteigen dürfen. Das wäre echt ein bisschen schade, wenn jetzt Tilburg im Halbfinale weiterkommen sollte. Was natürlich auch möglich ist. Spiele sind noch nicht gespielt, aber ich hoffe, dass wir wieder so ein geiles, enges Finale haben wie letzte Saison gegen Rosenheim, wo dann am Ende ja auch erst die Overtime mit Brad McGowan die Entscheidung gebracht hat.
Ich bin dir auf alle Fälle nach dieser Aussage nicht böse und ich bestätige dich sogar. Natürlich, wir wünschen uns alle diesen ultimativen Showdown. Weiden gegen Scorpions, das sind halt einfach auf dem Papier von der äußeren Wahrnehmung die besten Oberliga-Teams des Jahres. Und jeder wünscht sich, glaube ich, diesen Schlagabtausch auf Augenhöhe, diese sportliche Relevanz im Finale, und dann wird sich wirklich das beste Team durchsetzen. Und wenn du es dann geschafft hast, den jeweiligen Gegner zu besiegen, darfst du auch zu Recht Ansprüche auf die DEL2 anmelden. Deshalb, ich tippe einfach auch auf Weiden gegen Scorpions im Finale und dann möge der Bessere gewinnen. Lieber Sebastian Buchwieser, ich drücke dir natürlich alle Daumen, die ich habe. Bayernliga noch ganz schnell, da ist Königsbrunn gegen Peißenberg das Finale. Königsbrunn führt da schon 2:0 und scheint vielleicht durchaus den Bayernliga-Titel zum zweiten Mal in Folge einzufahren, also zu verteidigen. Da geht auch Respekt raus. War so nicht zu erwarten gewesen vor der Saison. Wir gehen in die aktuellen Eishockey-News. Auch da sind noch zwei, drei kleine Themen angefallen, die ich noch ganz kurz ansprechen möchte. Und zum einen eine sehr positive Nachricht für alle Fans des Eishockeys generell, die vielleicht denken, nach Ende von DEL, DEL2, Oberliga und Bayernliga wäre es vorbei mit dem Eishockey. Kann ich sagen, locker bleiben, erstmal einatmen, ausatmen. Es geht nämlich weiter. Die Eishockey-WM steht doch natürlich noch an. Und da freuen wir uns sehr auf dieses Turnier. Und das Schöne ist tatsächlich, dass die Eishockey-WM auch da wieder diesem allgemeinen Eishockey-Push, der in Deutschland gerade eben vorhanden ist, aufgrund dieses Pushes wird die Eishockey-WM auf Pro7 ausgestrahlt, also im Free-TV auf einem sehr großen Sender. Alle deutschen Spiele inklusive alle K.O.-Phasenspiele mit sehr bekannten Moderatoren, die vor allem aus der Football-Welt bekannt sind, sowie Basti Schwele und Rick Goldmann. Also wirklich altbewährtes auf einem großen Sender. Auch das zeigt eben, wie gesagt, dass diese Relevanz vom Eishockeysport ansteigt und auch die großen Sender jetzt eben merken, da rollt der Rubel, das gefällt uns. By the way, übrigens, Basti Schwele, ein Markt Oberdorfer, der im Nachwuchs beim ESV Kaufbeuern gespielt hat. Also das auf alle Fälle positiv. Liebe Eishockey-Fans, schaltet bei Pro7 und Pro7 Max rein. Da sind jetzt, seht ihr, sämtliches deutsches Eishockey während der Eishockey-WM 2024. Und dann noch zwei negative Nachrichten. Und diese Nachrichten betreffen vor allem DEL-Teams, die jetzt schon Sommerpause haben. Zum einen bei der Düsseldorfer EG. Da hieß es jetzt vor ein paar Tagen, Krisenmodus, denn die DEG hat ein Update zur Finanzlage des Vereins rausgegeben und demnach können die teils erheblichen Kostensteigerungen von Dienstleistern und Partnern derzeit nicht durch weitere Aufwendungen der Gesellschafter ausgeglichen werden. Auch die Mehreinnahmen durch neue Zuschauerrekorde in Düsseldorf seien letzten Endes durch die bereits drastisch gestiegenen Kosten verschluckt worden. Heißt letzten Endes, die DEG muss finanziell kämpfen. Und alle Beteiligten in Düsseldorf kämpfen im Moment um Lösungen. Also da ist man durchaus mit einem bisschen mulmigen Gefühl, schaut man dann nach Düsseldorf und drückt die Daumen, dass die das alles geregelt bekommen. Auch so ein großer Eishockey-Standort, auch schon durch einige finanzielle Krisen und Up and Downs gegangen. Jogi Noack als bekennender, glühender Kölner Haie-Fan wird trotzdem wahrscheinlich ein paar lobende Worte und vor allem auch ein paar Hoffnungsschimmer für die Düsseldorf-Fans offen haben. Oder Jogi, hast du das auch so ein bisschen am Rande mitgekriegt, dass da in Düsseldorf so ein kleines bisschen das Bäumchen brennt?
Ja, also nur am Rande und glühender Kölner Haie-Fan ist jetzt auch wieder maßlos übertrieben. Vielleicht da am Rande, ich war damals eigentlich kurz davor, nach Düsseldorf zu wechseln im Nachwuchs, bevor ich dann nach Köln gegangen bin. Aber auch da hat dann eigentlich also so schlimm ist es ja jetzt anscheinend hoffentlich nicht. Aber damals ist die Metro bei Düsseldorf ausgestiegen, deswegen dann auch nicht mehr DEG Metro Stars, sondern dann wieder die DEG. Und dann musste man da auch im Nachwuchs und in der DNL kräftig finanziell abspecken und deswegen ging dann meine Reise nach Köln, aber immer schade oder was heißt schade, aber nicht schön zu lesen, vor allem bei so einem großen und traditionsreichen Verein, wie die Düsseldorfer EG ist. Wir haben letztens oder gestern auch erst zusammengesessen und haben mal aus dem Kopf die wirklichen Traditionsvereine mit sehr großer Vergangenheit mal aufgezählt und sag jetzt mal neben den EV Füssen und von mir aus nehmen wir vielleicht auch noch Kaufbeuern dazu, aber dann ist es der AEV, der EV Landshut, die Kölner Haie, die Düsseldorfer EG und vielleicht die Eisbären Berlin, wo mir jetzt sofort oder uns, sage ich mal, auch aus früheren Tagen im Kopf geblieben sind und da sind die Düsseldorfer natürlich nicht wegzudenken. Und ich weiß nicht, wie der Anspruch halt generell ist. Ich fand, dass sie eigentlich die letzte Saison oder die letzten anderthalb Jahre in der Außendarstellung eigentlich sehr viel richtig gemacht haben, zumindest von Weitem. Haben das eigentlich auch oder haben es auch versucht, glaube ich, die Marke weiterzuentwickeln. Aber am Ende sind das, glaube ich, auch einfach knallharte Fakten, die aber jedem Eishockey-Standort betreffen. Es ist so, dass gegenüber von vor 2 oder 3 Jahren die Kosten halt einfach explodiert sind. Das ist ja bei uns jetzt auch nichts anderes und natürlich auf einem ganz anderen Niveau als in der DEL, aber am Ende des Tages muss da jeder den Arsch an die Wand kriegen und bin mir aber sicher, dass die Düsseldorfer das hinbekommen, aber ich glaube, dass da die letzten eher mageren Jahre mit, vom sportlichen Erfolg her, glaube ich, jetzt wieder so ein bisschen der Dämpfer sind, wo man gedacht hat, okay, man schafft es wieder höher und schafft wieder in die Playoffs zu kommen, wieder in die erfolgreichen Zeiten, wie wir ja auch mit dem Alex Junger kurz angesprochen hatten an der Bremenstraße. Und ja, mal sehen. Also es bleibt spannend. Ich hoffe nicht, dass die, dass es am Ende so weit kommt, dass die Toten Hosen wieder ein Benefizkonzert machen müssen, wie, ich weiß nicht, wie lange es her ist, war ja schon mal so, wo aber auch die Kölner Haie dann wirklich Probleme hatten mit ihren, es war glaube ich 2009 oder 10 war es bei den Haien. Bei der DEG war es glaube ich ein bisschen später, es müsste so 13, 14, 15 oder so gewesen sein oder vielleicht noch ein bisschen später, wo ja auch sehr, sehr viele junge Spieler dann bei der DEG gespielt haben, die, sage ich mal, unter normalen Voraussetzungen wahrscheinlich keine DEL gespielt hätten. Also da hat man dann auch aus der Gunst die, nee, wie sagt man, aus der Not die Gunst gemacht. Und nur jetzt ist es natürlich ein bisschen anders. Damals war es egal, da bist du Letzter geworden in der DEL und bist drin geblieben. Wenn du jetzt einfach einen sehr, sehr sportlich abgespeckten Kader hast, wird am Ende dann der Abstieg dastehen, so wie jetzt im Moment ja auch noch für Augsburg. Deswegen, es bleibt spannend, aber ich hoffe, dass die Düsseldorfer das hinbekommen und werden sie hoffentlich auch, weil die gehören einfach in die erste Liga und eine erfolgreiche DEG ist, glaube ich, auch für die gesamte Liga ganz wichtig.
Aus der Not eine Tugend machen, genauso hoffen wir es natürlich jetzt in Düsseldorf. Und ich fand es interessant, auch die Aufreihung von dir mit den Traditionsvereinen. Ich würde vielleicht noch den SC Rüssel sehen, die Reihe reinschmeißen und dann letzten Endes auch den EC Bad Tölz, die auch bald 100-Jähriges feiern. Aber du sagst es richtig klar, es sind die großen Zugpferde weiterhin auch noch im deutschen Eishockey. Auch da, wir hören Zuschauerrekorde und so weiter und so fort. Wäre wirklich extrem schade, wenn wir da ein solches Mitglied der deutschen Eishockey-Familie vielleicht wieder einbüßen müssten. Soweit wollen wir jetzt aber noch gar nicht denken. Das ist viel, viel konkret an einem anderen Standort, nämlich in Augsburg, die natürlich mit diesem Gedanken kämpfen müssen, ja, vielleicht in die Zweitklassigkeit abzurutschen. Und deswegen betreiben sie schon mal hochkarätige Aufräumarbeiten in Augsburg, haben jetzt den Headcoach Christoph Kreuzer entlassen, ebenso seinen Assistenztrainer. By the way, mit Fürstenvergangenheit, Juha Nukkelainen, der ist auch nicht mehr jetzt am Start in Augsburg und ebenso auch nicht mehr Torwartcoach, Martinovic, auch der nicht mehr am Start. Da wird ein komplett neues Trainerteam aufgestellt, auch neue sportliche Funktionäre sollen kommen. Alles auf Neuanfang in Augsburg, egal ob DEL 2 oder DEL. So viel von den aktuellen Eishockey-News der Woche und ich, lieber Jogi Noack, weiß, dass natürlich erst einmal die Playoff-Zeit für den EV Fürsten jetzt das Ende bedeutet hat, dass sportlich also für den EVF so jetzt nicht mehr allzu viel passiert ist. Nach dem Ausscheiden des EVFs aus den Pre-Playoffs ist aber trotzdem weiterhin viel Eishockey am Kurbelhang gespielt worden und zwar der Nachwuchs vom EVF. Unsere Nummer 1, unser ja, großer Schatz eigentlich, den wir weiterhin auch hier am Kurbelhang so hochleben lassen. Der Nachwuchs hat weiterhin gespielt, ist jetzt in seinen wirklich allerletzten Zügen und dementsprechend bietet es sich eigentlich ganz gut an, lieber Jogi Noack, mal so ein kleines bisschen das Jahr aus Nachwuchssicht Revue passieren zu lassen. Heute mal nur ganz, ganz oberflächlich. Wir werden dann nächste Woche noch etwas präziser und genauer und vor allem tiefgehender drauf einsteigen. Aber jetzt mal ganz kurz, Jogi, so dein erster Eindruck. Wie hast du die Nachwuchssaison beim EV Fürsten wahrgenommen? Was war da sehr positiv für dich und was ist vielleicht eher so ein bisschen negativ bei dir hängen geblieben?
Ja, wie du es jetzt gerade schon gesagt hast, ist sehr schwer da jetzt, sag ich mal, kurz und prägnant drauf zu antworten, weil wir jetzt, glaube ich, mittlerweile über 400 Kinder im Nachwuchs haben und da so viele gute Dinge in den jeweiligen Altersklassen einfach laufen oder passiert sind, dass wir da, glaube ich, nächste Woche oder sonst irgendwann mal vielleicht mal eine ganze Folge darüber sprechen, weil geht los bei den ganz Kleinen, die Kobi-Kids, also sogenannten Kobi-Kids, ist eigentlich U6, also alle Kinder, die jetzt unter 6 Jahre alt sind, die der Andi Jorde da federführend aufs Eis stellt. Unglaublich, die U7 jetzt letzte Woche noch ein Turnier in Ingolstadt mit wirklich namhaften Teams abgeschlossen. Ich glaube, auf dem zweiten oder dritten Platz, bin mir jetzt nicht genau sicher. Einfach mega. Wir haben dieses Jahr das erste Mal über 2000 Teilnahmen bei der Laufschule, also auch bei den ganz Kleinen, da kann man wirklich also nur den Hut vorziehen, auch für unsere Möglichkeiten, weil man darf halt nicht vergessen, wir sind eigentlich eher so, dass wir könnten noch mehr haben, müssen da teilweise ein bisschen bremsen, weil es natürlich für uns sehr, sehr schwer ist, in der Uhrzeit von, sag jetzt mal 14, 30, 15 Uhr dort genug Trainer aufs Eis zu bringen, weil natürlich ja auch nicht jeder nebenberufliche Trainer zu der Zeit dann überhaupt schon Zeit hat, um aufs Eis oder sich aufs Eis zu stellen. Deswegen ist es sehr, sehr hoch anzurechnen, zumal man sagen muss, da zählen jetzt keine Schulzeiten mit dazu. Es ist wirklich reine EVF-Laufschule. Also wenn jetzt eine Grundschule oder sowas aufs Eis geht, das wird ja bei manchen Vereinen dann da ja mit reingezählt. Also wenn man das dann noch dazu zählen würde, da weiß ich nicht, was da für eine Zahl rauskommt für die Stadt mit den Einwohnern. Unfassbar. Ja, wenn man dann weiter hochgeht, U9 war jetzt in Innsbruck bei einem Zweitagesturnier auch mit Mannschaften, sag ich mal, fast europaweit. Die U11, U13, U15, im Grunde genommen wurscht, das ist halt das, was ich sage. Eigentlich ist jetzt viel zu kurz, um da auf jeden einzugehen. Die U15 ist die drittbeste bayerische Mannschaft geworden in der Bayernliga. Die U17 hat es geschafft, in die, sag ich mal, Endrunde zu kommen, wo man sich dann wirklich nur noch mit den absoluten Top-Vereinen in der Division 1 vergleichen durfte. Generell ja auch Wahnsinn, dort in der höchsten Spielklasse zu spielen. Auch die U20 vom Schorsch Holzmann hat es dann in die Playoffs geschafft von der DNL 2. Auch da wirklich ein großer Schritt, sage ich mal, nach vorne. Letztes Jahr war die U20 auch noch überwiegend mit auswärtigen oder in Anführungszeichen Importspielern bestückt. Und deswegen, ja, können wir jetzt eigentlich gerne noch eine Stunde weiter darüber reden, was da alles auch mit der, was wir ja auch schon mit dem Andi Jorde und deinem Vater angesprochen hatten, mit der Stützpunktschule. Hat der Verein jetzt auch einen Preis vom Bayerischen Landessportverband, den Quantensprungpreis gewonnen für diese, für diesen Quantensprung, muss man einfach so sagen. Und da ist sehr, sehr viel, sehr, sehr gut, was wir einfach weiter ausarbeiten wollen, was wir aber auch natürlich auch noch weiter in die Öffentlichkeit bringen müssen, weil es einfach auch so ist, dass alleine jetzt mit den, sag ich mal, Ausbildungskosten oder Ausbildungsgeldern, mit den Mitgliedsbeiträgen, ist es in keinster Weise zu finanzieren, was dort stattfindet. Und das müssen wir auch deshalb mehr in die Öffentlichkeit bringen, weil ich glaube, es gibt niemanden, der das nicht gerne unterstützen möchte oder nicht unterstützen würde. Und ganz, ganz wichtig für uns, weil auch für uns in der Vorstandschaft, das war das Erste, was wir gesagt haben, egal was passiert, der Nachwuchs steht an der Nummer 1, dass die Kinder den Sport ausüben können, dass wir mit den Kindern oder die Kinder an die Hand nehmen können. Und egal, auch wenn es am Ende nicht reicht, um vielleicht dann Profi zu werden in der ersten Mannschaft, dann hat man für sein Leben viel mitgenommen. Und das ist das, was zählt und was dann auch, sage ich mal, wieder in die Gesellschaft oder in die Stadt dann zurückkommt. Und deswegen, ja, ist jetzt fast eigentlich vorbei. Ich glaube, gibt, glaube ich, noch ein U11-Spiel, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Liegt auch ein bisschen daran, dass dieses Jahr auch Ostern so früh ist, dass dann auch der Bundesstützpunkt schließt für ein paar Monate wegen der Sanierung der Kälteanlage. Ansonsten hat man meistens dann auch immer noch im April dann auch teilweise noch irgendwelche Spiele gehabt. Deswegen glaube ich, alles in allem eine sehr gute Saison. Natürlich kann alles auch immer noch besser sein, das steht außer Frage. Aber sind wir ganz, ganz stolz drauf auf alle. Und auch da werde ich nicht müde, das auch nochmal zu betonen. Auch da gibt es so viele ehrenamtliche Helfer, ohne die das alles nicht möglich wäre. Die Eltern sowieso, das sind die größten Unterstützer von allen. Generell, das wird auch immer so bleiben. Alle Trainer, Mannschaftsführer, Betreuer, die dort für die Kinder ihre Freizeit opfern und das für die Kinder eigentlich erst möglich machen. Und deswegen da auch nochmal ein Riesendank an alle an der Stelle.
Riesendank, und ich glaube, ich spreche jetzt nicht nur für mich, sondern für alle anderen auch, die in einer gewissen Verantwortungsrolle beim EV Füssen sind, auch ganz, ganz viel Stolz einfach, dass der EVF weiterhin auf so viel ehrenamtliche Helfer bauen kann, dass auch weiterhin beim EVF so viel zusammengearbeitet wird, um eben den Nachwuchs auch wirklich die Nummer 1 im Verein sein zu lassen. ist super cool und es funktioniert eben, wie du sagst, nur durch ganz, ganz viele helfende Hände und wenn alle irgendwie versuchen, an einem Strang zu ziehen und das ist in Füssen einzigartig, wie hier an einem Strang gezogen wird und ich hoffe, dass es noch ganz, ganz lange auch weiter so gehandhabt wird. Jogi, du hast es auch angesprochen, Nummer 1 beim EVF ist der Nachwuchs, dementsprechend natürlich auch fällt sehr viel in diesem finanziellen Rahmen eben auf den Nachwuchs zurück. Ist da vom Verein auch was Konkretes geplant für die nächste Saison? Wird irgendwas aufgerüstet? Muss auch irgendwas aufgerüstet werden, verbessert werden? Steht da irgendwie eine Investition auch bei euch an oder im Raum?
Nee, in dem Sinne eigentlich nicht. Ich meine, ja, kann man jetzt sehen, wie man will. Man investiert oder der Verein investiert jedes Jahr sechsstellig im Endeffekt in Form der Trainer und allem Buskosten und so weiter, die am Ende dann, sag ich mal, auch bezahlt werden müssen. Aber jetzt da explizit, dass wir jetzt sagen, wir brauchen irgendwie, keine Ahnung, fällt mir jetzt ehrlich gesagt gerade gar nichts ein. Das ist eigentlich generell jedes Jahr dasselbe, dass Trainingsmaterialien und so weiter einfach ersetzt oder erneuert werden. Das ist, sage ich mal, schon seit Jahren so budgetiert, ist dann meistens am Anfang der Saison, obwohl wir dieses Jahr ja auch ausgezeichnet wurden von der Erich-Kühnhackel-Stiftung für unsere Nachwuchsarbeit, wo wir dann ja auch wirklich einen vierstelligen Betrag in Trainingsmaterialien investieren konnten, was wir ja auch schon getan haben. Und deswegen, was das angeht, sind wir natürlich auch mit zwei Eishallen und mit zwei Eisflächen in Füssen natürlich auch gesegnet, um da den Kindern und Jugendlichen die richtigen Rahmenbedingungen schaffen zu können oder bieten zu können.
Perfekt. Und ich glaube, es ist eh schon so, dass in Füssen ja die Standards sehr hoch bereits sind und allein diese Standards zu erhalten, ich glaube, da geht einfach auch ein unfassbarer Kostenmehraufwand jetzt immer damit einher und wird auch in Zukunft immer mehr damit einhergehen. Und ich glaube, das allein wirklich zu erhalten, ist das größte Ziel, auf Dauer zu erhalten. Und da wünsche ich dir und allen weiteren Coaches und ehrenamtlichen Helfer weiterhin auch viel, viel Glück und vor allem auch viel, viel Spaß in diesem Amt. Man hört auch immer ganz viel von den Ehrenamtlichen, dass es natürlich mit Stress verbunden ist, aber dass es sehr viele eben auch aus ihrem, ja, als Herzensangelegenheit einfach machen und viele dabei eben auch Freude empfinden, finde ich immer sehr, sehr schön. Deswegen bleibt es uns bitte gerne erhalten. Und an all diejenigen Kurbelcast, die ein paar Euros übrig haben und sagen, yo, hey, ich möchte den Nachwuchs unterstützen, ich möchte meinen Teil dazu beitragen, wenn ich nicht direkt helfen kann, dann auch gerne mal finanziell, hey, beim Yogi melden. Der ist da immer offen für alles, der hat ein großes Festgeldkonto, der wird es da mit offenen Armen entgegennehmen. Und er lässt sich natürlich auch in indischen Rupien bezahlen, das haben wir auch schon mal geklärt. Also da sind in Füssen keine finanziellen Hindernisse vorhanden, was das anbelangt. Nein, Spaß beiseite, wirklich sehr gerne Gönner des Vereins werden. Jedes Kid freut sich massiv und der Verein sowieso. Yogi, das war Frag doch mal den Yogi. Wir werden nächste Woche Frag doch mal den Yogi noch stärker ausbauen und dem Nachwuchs auch wirklich die Zeit gönnen, die er verdient hat. Jetzt mag ich noch ganz kurz mit dir auf die aktuellen Transfergeschehnisse in der Oberliga blicken. Vor allem jetzt mal auf die Oberliga Süd. Einige Mannschaften sind ausgeschieden oder fast alle Mannschaften haben jetzt Sommerpause. Und wie immer, kurz nach der Saison ist bereits vor der nächsten Saison und ganz, ganz viele Vereine sind schon mitten in ihren Planungen, nicht nur der EV Füssen, sondern wie gesagt eben alle, die schon ausgeschieden sind. Und es gab bereits ein paar sehr, sehr interessante Transferentwicklungen rund um das deutsche Oberliga Süd-Eishockey. Und ich möchte es mit dir mal ganz kurz Team für Team so ein kleines bisschen durchgehen und du kannst dann vielleicht ganz kurz deine erste Reaktion dazu abgeben. Wir blicken mal ganz schnell zu den Tölzer Löwen. Die haben sich bereits in Sachen Planungen als ja fast schon Vorreiter erwiesen. Die haben ihre Keeper bereits besetzt, die haben viele Abwehrspieler in ihrem Team, die haben bereits zwei offensive Reihen für nächstes Jahr gesichert, unter anderem Marc Schmidt-Peter und Tobi Piponen, nochmal verlängert. Abgänge bei den Tölzer Löwen, Steven Diek, Yannick Bauer, Anton Engel und auch Martin Skasums, also die Tölzer Löwen sind da recht fortgeschritten in den Planungen, was Bayreuth anbelangt. Ja, natürlich, da ist alles offen wie normal was. Einzige Meldung, die jetzt letztens rauskam, dass David Stach, einer der letzten großen Leistungsträger eigentlich bei den Bayreuthern, der bis zum Schluss geblieben ist, jetzt nach Deckendorf nächstes Jahr abgewandert ist. Und nach den Deckendorfern machen wir mal einen ganz kurzen Break. Das wäre jetzt nämlich mein nächstes Team. Die haben für nächstes Jahr bereits bestätigt, Timo Pielmeier im Tor, in der Abwehr Marcel Pfänder, Andrei Pozzivil und Silvan Heiß. Im Angriff Thomas Pielmeier, Peter Slukal, David Stach, wie gesagt, Marco Basler. Weggehen bei Deckendorf, auch da ist sehr interessant, die haben durchaus aufgeräumt. 8 Leistungsträger verlassen den Verein, darunter auch das sehr talentierte Torhüter-Duo, bestehend aus Luis Eisenhut und Justin Köpf. Dazu Matt Pistilli, der wieder zurück nach Stuttgart weiterzieht. Leon Zitzer weg, Jonas Sternberg weg, Sascha Maul, Martin Heinisch und Topscorer Carter Popov. Jogi, wenn du jetzt diese ersten 3 Teams so ein bisschen dir zu Gemüte führst, Tölz, Bayreuth können wir vielleicht ein kleines bisschen außen vor lassen aufgrund der Situation und Deckendorf, irgendwas ja, massiv Überraschendes für dich dabei?
Nee, nicht wirklich. Es ist ja auch immer die Frage oder generelle Frage, wie du, sag ich mal, das auch veröffentlichst oder wie du es im Endeffekt planst. Also am Ende wissen wir alle, oder ja, okay, das vielleicht nicht, aber ist es eigentlich gang und gäbe, dass man schon mehrere Sachen eigentlich länger in trockenen Tüchern hat, als man sie am Ende dann auch veröffentlicht. Geht ja auch immer auch ein bisschen darum, wie ist auch das Umfeld. Also jetzt zum Beispiel Deggendorf hat letztes Jahr, ich glaube schon gefühlt im April, den kompletten Kader veröffentlicht gehabt. Und es hat da aber auch nicht wirklich jemanden, ja, gejuckt, sag ich mal, dass dann keine neuen Nachrichten oder sonst irgendwas mehr gekommen sind. Hier, ja, ich werde tagtäglich drauf angesprochen im Endeffekt. Ich glaube, wenn wir jetzt einfach alles schon raushauen würden, dann würde mich echt mal interessieren, was dann wieder für so interessante Gerüchte hier sich dann entstehen, wenn halt da nichts kommt. Deswegen mich wundert jetzt von den Personalien, die da bekannt gegeben wurden, nicht viel. Man hört natürlich auch einiges schon im Voraus oder weiß dann vielleicht auch schon einiges ein bisschen früher.
Dich kann also nichts mehr überraschen und dementsprechend müsst ihr jetzt auch nicht wahnsinnig überrascht sein, dass bei Höchstadt noch nicht allzu viel passiert ist. Die haben bloß ihren Stammkeeper Benjamin Dirksen verloren sowie ihren besten Verteidiger, nämlich Lars Schiller, die mit unbekanntem Ziel den Verein verlassen haben. Bei Lindau schon recht viel Bewegung. Klar, erstmal wurde der Coach ausgetauscht. John Zicinski ist weg, geht vermutlich tatsächlich zum EC Peiting. Zugang auf der Trainerbande bei Lindau ist Michi Beindl, der von Bayreuth dort Assistenz- und Athletikcoach, jetzt Headcoach bei Lindau wird. Zusätzlich bei Lindau Neuzugang Marlon Wolf, ein ehemaliges Red Bull München-Talent vom SC Rüsselsee. Ansonsten noch abgegangen, sehr interessant bei Lindau Walker Summer, ein guter Kontingentspieler. Vielleicht auch irgendwie ein Thema beim EV Füssen, zwinker, zwinker. Ja, ja. Na, ich kann ihm da nichts entlocken, das weiß ich eh, deswegen springe ich sofort weiter. Bei Memmingen, da ist bisher sehr, sehr wenig passiert. Da wurde nur bestätigt, dass Dominik Meisinger, Matej Pekke und Dennis Fominch, kein Plan, wie man den richtig ausspricht, ist mir aber auch egal. Ja, wunderbar, schau her. Mir ist es egal, du kannst es aussprechen, du bist der Memmingen-Fan. Ich bin es nicht, deswegen kann ich es nicht aussprechen.
Ich habe mit ihm mal zusammengespielt, deswegen.
Deswegen, das kann ich jetzt natürlich auch sagen, klar. Spaß. Alles gut, richtig so. In Passau, da ist jetzt letzten Endes doch schon ein kleines bisschen was passiert. Die ganzen älteren Leistungsträger, Jakob Urbisch im Tor ist weg, Liam Blackburn, Karriere beendet, Florian Lehner weg, Tyrell Buckley weg, sind nicht mehr am Start. Einzige Neuzugang, Patrick Geiger, der aus Dingolfing zurück nach Passau kehrt. Ansonsten haben die bloß David Seidel, Jakob Zizek und Benedikt Böhm für nächstes Jahr bereits bestätigt. Beim ECP Felix Brassard und Lukas Gulke haben den Vertrag verlängert, also auch Brassard bleibt tatsächlich noch ein Jahr beim ECP, hatte ja um 2 Jahre zuletzt verlängert, trotzdem dachte man vielleicht, ja, könnte wechseln, Stand jetzt ist es wohl kein Thema. Fabi Weirich hat beim ECP seine Karriere beendet, zumindest so halb, da wird noch ein bisschen, ja, buschfunkmäßig durch Peiting getuschelt, ob da vielleicht durchaus doch nochmal ein paar Spiele drangehängt werden. Beim SC Rüsselsee, ja, Andreas Mechel im Tor ist bestätigt worden. In der Abwehr Thomas Schmid und Jan-Niklas Pietsch, die verlängert haben. Im Angriff hat Robin Sudeck seinen Vertrag beim SCR verlängert, während Felix Linden den SC Rüsselsee verlassen hat. bei den Stuttgartern, Matt Pistilli bestätigt worden für nächstes Jahr, Yannick Herm in der Offensive, in der Defensive, David Kirchhoff, der Coach in Stuttgart, ist auch gegangen mit Marco Ludwig, könnte ein neuer Coach werden. Hast du da irgendwas gehört, Yogi? Ist da ein Coach in der Pole Position?
Nee, keine Ahnung.
Keine Ahnung, wunderbar, damit genauso viel Ahnung wie ich, das läuft. Bei den Weidenern, die sind noch mitten im Playoff-Modus, da weiß man nur, dass Maxi Kolb, der Füssener, nochmal ein Jahr in Weiden spielen wird, nächstes Jahr. Ebenso hat Luca Gläser, Nado Nagtsam, Vladislav Filin und Vincent Schlenker für nächstes Jahr noch einen Vertrag. Der Rest ist offen und ebenso bei den Heilbronner Falken. Auch da weiß man bereits, dass ein Corey Mapes noch ein Jahr bei den Heilbronner Falken spielen wird nächstes Jahr, ebenso wie Robin Just und Frederik Cabana in der Offensive. Somit soweit die aktuellen Updates von der Oberliga Süd Transferfront. Wir werden euch da weiterhin auf dem Laufenden halten. Und natürlich, jetzt, Julgi, bist du wieder am Start. Wir wollen natürlich jetzt nicht nur auf alle anderen Oberliga Südligisten blicken, es wäre langweilig. Wir müssen jetzt hier auch ein kleines bisschen Kurbelhang tuscheln, wir zwei Süßen. Wir müssen uns ein kleines bisschen über die EV Füssen Gerüchteküche unterhalten. Und ich weiß, Yogi, du willst nicht allzu viel sagen, du hast es gerade sehr schön erklärt. Du willst es schön strecken über die nächsten Wochen hinweg. Absolut richtig. Trotzdem mag ich ein paar kleine Fragen stellen, weil ich von vielen Fans massiv angeschrieben wurde. Ich soll das und das fragen, das und das fragen. Es geht mir auf den Zeiger, deswegen muss es jetzt mal ganz kurz loswerden und die Fans da befriedigen. Ganz kurz vorweg, wie soll ich es denn formulieren? Es ist wirklich aber so schwierig für mich. Reden wir nochmal über Leon Sivic. Leon Sivic hat jetzt für Kaufbeuren auch wieder, by the way, gespielt während den Playoffs. Schön, ihn wieder auf dem Eis zu sehen. Kannst du da zumindest uns ein kleines bisschen ein Update geben? Ist da zum Beispiel geplant, einen Leon Sivic fest zu verpflichten oder ist der weiterhin fest an Kaufbeuren gebunden und wir können höchstens mit einer Förderlizenz rechnen?
Also ich denke, in der Entwicklung vom Leon wäre es jetzt ein Rückschritt zu sagen, er will eine feste Saison Oberliga in Füssen spielen, ohne das jetzt kategorisch auszuschließen. Aber von seinem Talent und dem Potenzial, was er hat, glaube ich auch mit seiner Einstellung muss sein Ziel sein, nächste Saison in der DL2 zu spielen. Ob das in Kaufbeuern ist und dann vielleicht auch wieder ein paar Einsätze bei uns bedeutet, das weiß ich nicht und will ich auch nicht irgendwie vorwegnehmen, aber so sehr man sich es natürlich auch wünscht, das ist ja auch vollkommen legitim und ich wäre auch der Letzte, der sich dagegen sträuben würde, muss man da aber, glaube ich, einfach auch realistisch sein und auch sehen, wo der Junge eigentlich hin will oder hingehört und deswegen glaube ich da eher nicht dran.
Ja, vielen lieben Dank, Jogi. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Läuft perfekt wieder mal bei uns. Der diesjährige Füssener Topscorer, der hieß Bauer Neudecker und dem gefällt es in Füssen ja ganz gut, oder?
Ja.
Sehr gut oder nur gut?
Ich denke, wenn du im Sommer extra hierher fliegst für die Stadtolympiade, dann gefällt sie dir schon sehr gut. Oder ein Angebot von einem anderen Oberligisten ablehnst, um vielleicht noch ein bisschen länger zu spielen. Also ich glaube, das steht außer Frage, dass der Bauer sich mit dem Verein sehr identifiziert. Und ob er nächstes Jahr noch spielt, steht aber noch in den Sternen.
Perfekt, darauf wollte ich nämlich hinaus, hast du mir wieder gut durchschaut. Das Schöne ist, sein bester Buddy Juli Straub hat seinen Vertrag bereits verlängert. Da klatschen wir nochmal brav in die Hände, beste Verlängerung bisher überhaupt. Deshalb, ja, schauen wir mal. Wir werden auf alle Fälle da weiter drauf blicken. Und ebenso wollte ich dich mal fragen, wie gut denn so deine Connections zu einem gewissen Spieler stehen, der gebürtiger Waliser ist, ein ehemaliger großbritannischer Nationalspieler, der bei der WM 2019 sein Land vertreten hat, ein ehemaliger U18 EVF Captain und Topscorer, der jetzt von 2017 bis 2024 beim ESVK gespielt hat und 402 DL2 Spiele gesammelt hat. Ich denke, du weißt, von wem ich rede.
Ja.
Sind wir da so ein bisschen in Connection? Hast du ein paar WhatsApp-Chats mit ihm?
Ich kenne Joey schon ein bisschen länger, weil er damals in Duisburg gespielt hat, wo ich auch eine Duisburg-Förderlizenz hatte und durch den Schmölzi natürlich auch, ist ja eine große Clique, deswegen kenne ich den Joey schon länger, aber Der spielt jetzt in Kaufbeuern noch Playoffs und ist eigentlich auch eine wichtige Stütze in Kaufbeuern. Und schauen wir mal, ob er dann nächstes Jahr noch in Kaufbeuern spielt oder woanders. Das steht auch noch völlig in den Sternen.
Natürlich, absolut richtig. Danke, Jogi, für den Kommentar. Und ein Spieler, der jetzt sicherlich eher nächstes Jahr nicht beim EV Füssen spielen wird, den wir aber trotzdem einfach ein kleines bisschen jetzt noch ehren wollen, weil er sich's verdient hat, ist ein Mann, der beim EV Füssen groß geworden ist, ein gebürtiger Füssener, ein absoluter Kurbelhahn-Crack, der alle Nachwuchsteams von klein auf bis in die U20 beim EVF durchlaufen hat, der auch 2007 dann sein Debüt im Herrenbereich für den EVF gefeiert hat und von 2009 bis 2024 jetzt, was eine Karriere, durchgehend DEL gespielt hat bei einem Verein. Loyal hat einen Namen, ein ehemaliger Champions Hockey League Spieler und deutscher Nationalspieler. Jogi, du weißt, von wem ich rede, oder?
Ja, vom Armin Wurm.
Genau, Armin Wurm hat jetzt seine Karriere offiziell beendet nach dieser wirklich krassen Karriere, eine tolle Karriere. Ich weiß nicht, wie es dir geht, mir ist es zumindest so ein kleines bisschen ergangen. Die letzten Jahre, weil er auch so lange verletzt war, so ein kleines bisschen auch unter dem Radar zurückgeblieben. Trotzdem eine beeindruckende Karriere und ein Kind Füssens, wirklich, also brutal krass. Dem kann man, glaube ich, auch bloß zu dieser Karriere gratulieren.
Definitiv. Muss man wirklich den Hut vorziehen und vor allem, ja, mag vielleicht sein die letzten Jahre, aber in den Jahren, wo Wolfsburg ja ganz, ganz knapp immer an der Meisterschaft dann, ich glaube, 2 oder 3 Mal gegen München dann verloren hat, war er einer der wichtigen Spieler und auch der Aushängeschild auf der Defensive von Wolfsburg, einfach mit seiner Hingabe und seinem Herz und all dem, was er da bei jedem Spiel reingehauen hat, Wahnsinn. Deswegen auch nur völlig klar, dass er dann auch nicht nur in den Jugendnationalmannschaften gespielt hat, sondern auch in der A-Nationalmannschaft. Und deswegen allerhöchsten Respekt auch über diese lange Zeit, wie du es gerade schon gesagt hast. Wahnsinn. Und deswegen glaube ich auch, dass sehr viele Füssener da sehr stolz drauf sind, was der Armin Wurm da in der DEL hingelegt hat.
Eine weitere große Lichtgestalt des deutschen Eishockeys mit viel, viel Füssenwurzeln. Auch das zeigt einfach, wie krass, wie cool dieser Verein ist. Hat sich der Armin Wurm zumindest, wenn er sich nicht für das Oberligateam vom EVF angeboten hat, für das All-Star-Game mit dir in einer Reihe angeboten?
All-Star-Game, was ist das?
Das vielleicht, was wir eh schon mal geplant haben, zur Verabschiedung ein paar EV Füssen-Legenden wollten wir vielleicht aufbauen. Die Kobel-Cast All-Stars gegen die EVF All-Stars. Ich finde, wir könnten Armin Wurm verpflichten für unser Team.
Die Kobelcast All-Stars, okay. Ja, schauen wir mal. Ich weiß nicht, er ist, glaube ich, also hat sein, oder das weiß ich, hat seinen Lebensmittelpunkt in Wolfsburg durch seine Familie hier auch. Ich weiß gar nicht, wie oft er überhaupt noch hier ist, aber wenn sowas mal geben sollte, dann können wir auf jeden Fall anfragen.
Fragen wir auf alle Fälle an. Wir haben ja auch viel zu bieten. Wir haben einen Yogi-Tee hier. Wir haben bei der letzten Abschlussfeier einen Penninger Blutwurz gekriegt. Also das kann er bei uns auf alle Fälle genießen und en masse haben. Und ansonsten haben wir vor allem ein paar coole Sprüche und das ist ja auch nicht schlecht. Gut, so viel jetzt erstmal von der EVF Gerüchteküche. Vielen lieben Dank, Yogi. Ich weiß wirklich, es ist auch ein bisschen schwierig für dich, etwas unangenehm. Ich muss es trotzdem ansprechen, weil der Podcast halt einfach die Plattform auch für die Fans ist und natürlich die Fans immer wieder darauf warten und gerne kleinere Updates haben wollen. Ich glaube, so in dem Rahmen sind jetzt alle erstmal zufrieden. Liebe Fans, abwarten. Es kommt auf alle Fälle bald was. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, auch in Sachen Vertragsverlängerung, Yogi. Steht, soweit ich weiß, bald eine kleine Veröffentlichung im Raum, oder?
Ja, nächste Woche gibt es wieder was. Was Neues. Ja,
also, wunderschön. Also, liebe Füssen-Fans, freuen nächste Woche die nächste Vertragsverlängerung beim EVF. Und ein weiteres kleines Highlight, das ich jetzt noch präsentieren darf, lieber Yogi Noack, zum Abschluss unseres heutigen Podcasts. Wir sind mal ausnahmsweise echt super in der Zeit und können uns in aller Ruhe jetzt noch dem widmen. Ist die kleine Hausaufgabe, die ich dir, aber auch allen anderen Kurbelcastern in der letzten Woche gestellt habe und die auf sehr, sehr viel positive Resonanz gestoßen ist. Ich habe dazu aufgerufen, liebe Kurbelcaster, stellt doch mal euer EV Füssen Legendenteam zusammen. Und hey, ich habe Posts gesehen, ich habe Kommentare gesehen, ich habe Mails gekriegt gesehen, ich habe Insta-DMs gekriegt. Da waren teilweise wirklich super coole Aufzählungen dabei. ein paar waren dabei, wo ich mir ein bisschen an den Kopf gelangt habe, aber die meisten waren wirklich super cool und super durchdacht. Vielen lieben Dank fürs Mitmachen, gerne auch weiterhin eure Lineups mir zusenden und ich bin sehr gespannt, wie ihr unsere Lineups findet. Die von mir, die by the way powerless by @ThomasEdinger, der natürlich auch seinen Senf dazugeben musste, als ich das zusammen aufgestellt habe. Und natürlich auch dein Legendenteam, lieber Yogi. Wir fangen heute an mit dem ersten Keeper, mit den ersten zwei Verteidigern und den ersten drei Offensiven, also quasi unsere Starting Six Garnitur. So ein kleines bisschen, obwohl ich auch da sagen muss, ich würde ganz, ganz viel Reihen durchwechseln und mag mich auf keine Starting Six festlegen, aber zumindest auf meine ersten sechs Spieler, die ich jetzt eben so zusammengestellt habe. Yogi, ich weiß, du hast dir auch was überlegt und ich lasse dir jetzt mal ganz kurz den Vortritt. Welcher Keeper ist für dich denn jetzt mal so der Erste, der in solches EV Füssen Legendenteam gehört?
Thomas Greis.
Thomas Greis, sehr gut. Warum Thomas Greis?
Ja, ich glaube, das weiß jeder. NHL-Torhüter, Nationaltorhüter, immer sein, jetzt auch im letzten Sommer oder auch über die Saison, den Verein nicht vergessen, unterstützt mit Ausrüstung, mit Videobotschaft und so weiter, obwohl er ja überwiegend in Amerika lebt. Und ich glaube, die Karriere hat meiner Meinung nach kein, oder an der Karriere kommt kein anderer Torwart auch in der Geschichte dran vorbei.
Super. Gehe ich natürlich voll mit dir mit. Ich merke gerade beim Blick auf mein Team, ich bin irgendwie in die älteren Semester abgerutscht. Aber ist okay. Ich gehe erstmal, mein erster Keeper beim EV Füssen ist ein anderer Name. Ich gehe mit einem Mann, der den Spitznamen Moses trug, nämlich mit Günther Knaus. Absolute EVF-Legende natürlich. Vor allem auch einer der erfolgreichsten deutschen Keeper ever. Der ist sechsmal deutscher Meister geworden. Der ist Spengler Cup-Sieger geworden. Der war bei den Olympischen Spielen für Deutschland mit am Start. Hat unfassbar viele Länderspiele für Deutschland als Starting Keeper absolviert. Und dieser besagte Günther Knaus war damals der erste Deutsche, der erste Westdeutsche, der mit einer Torwartmaske im Tor stand. Ein Wahnsinnsspieler, der nur für den EV Füssen unterwegs war von 1961 bis 1971. Günther Knaus ist jetzt erstmal mein erster Pick für das Torwartamt. So, Yogi, wir jumpen sofort in die Verteidigungsriege. Und welche beiden Verteidiger hast denn du da so am Start?
Da bin ich dann auch bei dir ein bisschen mehr in die älteren Semester. Mein erstes Verteidigungspaar ist Paul Ambrus und Uli Hiemer.
Oh, das darf doch wohl nicht wahr sein. 1:1 dasselbe. Du hast von mir abgeschrieben, du hast wieder deine Stielaugen ausgepackt und hast die Verteidigungsreihe von mir übernommen. 1:1 dasselbe. Ich gehe auch mit Paul Ambros und Uli Hiemer. Dieses Duo, überragend geil. Der Tiger vom Hopfensee, Paul Ambros, einer der kernigsten Eishockeyspieler ever. Auch der eine Wahnsinns-Vita hingelegt hat. In Füssen Legendenstatus, aber zum Beispiel auch beim Augsburger e.V., Legendenstatus. Der hat sogar das silberne Lorbeerblatt erhalten. Das ist die höchste Auszeichnung, die ein deutscher Sportler erhalten kann. Also auch seine Dienste grundsätzlich kulturell fürs Eishockey sind da ausgezeichnet worden. Also absolute Identifikationsfigur, Leistungsträger in diesem Meisterjahr natürlich sowieso. Und Uli Hiemer, warum hast du Uli Hiemer gepickt, Yogi?
Der erste Deutsche in der NHL. Immer noch im Verein tätig, im Wirtschaftsbeirat. Auch große Persönlichkeit und deswegen, aber um auch da sportlich nichts wegzunehmen, Wahnsinn, einer in seiner Generation, brutal, ab und zu auch immer noch bei den Legionären auf dem Eis und da steht er keinem irgendetwas nach und deswegen gibt es da meiner Meinung nach keinen zweiten für die, in Anführungszeichen, Starting Six.
Genau, meine Meinung, der erste Deutsche in der NHL, zumindest der erste Deutsche, der auch dauerhaft in der NHL gespielt hat, auch eine Living Legend von der Düsseldorfer EG, war da von 1987 bis 96, glaube ich, Mitglied der Hockey Hall of Fame Deutschlands, Uli Hiemer, Megatyp und sowas von berechtigt in unserer, in deiner Starting Six. In Anführungszeichen Starting Six. Deswegen, wir machen sofort weiter im Angriff. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie sich deine Angriffsreihe gestaltet. Ich sage gleich mal vorweg, ich mixe ein bisschen, was die unterschiedlichen Zeitstufen anbelangt.
Ich gehe da auch ganz jung vorneweg. Michi Wolf, Garrett Festerling und der Schmölzi wären meine erste Reihe.
Okay, das ist wirklich sehr frisch, fast schon brandaktuell. Ich muss sagen, ich bin da einfach anscheinend ein bisschen oldschool und gehe erstmal auf dem Left Wing, auf dem linken Flügel mit Ernst Köpf Senior. Einer der ersten großen Nationalspieler Deutschlands, der erste Nationalspieler, der damals die Marke von 150 Länderspielen durchbrochen hat. Auch der war in diesem legendären Team 1976 Olympia-Bronzemedaille geholt, hat dafür das silberne Lorbeerblatt bekommen. Hockey Hall of Fame, sein Sohn ebenfalls sehr bekannt dann gewesen. Der hat massiv viele Spiele in der ersten Liga absolviert, ich glaube fast 600 für den AEV, für den EV Füssen. Ganz, ganz lange Karriere bis 1986 noch gespielt. Ernst Köpf Senior für mich auf dem Left Wing. Ich habe dann als Center, das ist jetzt mein ja mehr oder weniger gegenwärtiger Beitrag, Garrett Festerling. Einfach, ja, unerreicht dieses eine Jahr von ihm beim EV Füssen, wie der da reinweist, die Gegner schwindlig gespielt hat und sie schlafen geschickt hat. Es war ein Fest für mich. Damals war ich noch ECP-Fan und ich war traurig, dass Garrett Festerling den ECP aus dem Stadion geschossen hat. Heute sage ich, recht hat er gehabt. Und auf den rechten Flügel, da packe ich, ich muss noch mal ganz kurz nachschauen, natürlich, klar, einen Spieler, der der maßgebliche Leistungsträger des ersten Meisterteams von 1948 war, nämlich der legendäre Mr. Eishockey, Xaver Unsinn. Also auch da eher älteres Semester und über Xaver Unsinn könnte man, glaube ich, ganze Podcasts füllen, vor allem wenn man mit dem Schorsch Holzmann auch drüber spricht. Ich glaube auch, das ist nicht weiter zu begründen. Für mich also Ernst Köpf Senior, Garrett Festerling und Xaver Unsinn. Würde ich die gerne spielen sehen zusammen? Wie geil wäre das bitte? Schaffen wir leider gar nichts. Schaffen wir leider Gottes nicht mehr so ganz. Jogi, das war unsere erste Formation, unsere ersten 6 Spieler. Nächste Woche geht's weiter mit dem zweiten Keeper, den nächsten beiden Verteidigern und den nächsten 3 offensiven Leuten. Liebe Kobelcaster, gerne Reaktionen uns zukommen lassen, ob wir einen völligen Scheißdreck hier fabriziert haben oder ob ihr mit uns da mitgeht und gerne auch Updates schicken zu euren Rastern. Woche für Woche wird das EVF-Legendenteam gefüllt werden von uns jetzt noch. Yogi, ich kann es fast nicht fassen, aber 1:12 und wir sind durch mit dem heutigen Programm. Heißt, es bleibt mir noch genug Zeit, um dich, mein Goldschatz, zu fragen. Was wünschst du dir fürs Wochenende, lieber Yogi?
Viele spannende Eishockey-Begegnungen im Fernsehen. Ist ja echt cool jetzt an Ostern, Donnerstag, Samstag, Montag, dass alle ein besinnliches Osterfest feiern, alle natürlich gesund bleiben und dass wir uns dann in alter Frische nächste Woche über welche Kanäle auch immer dann wieder hören oder sehen.
Yogi, nie waren deine abschließenden Worte schöner, treffender und präziser formuliert und ich schließe mich dir zu 100.000% an, liebe Kobelcaster. Euch und euren Familien ein wunderschönes, ein gesegnetes Osterfest, sofern ihr Ostern feiert. Lasst euch vom Osterhasen gescheit beschenken, gute Eiersuche, Augen aufmachen dann im Garten, ist bestimmt für euch was hinterlegt. Gerne nochmal unsere Easter Eggs in dieser heutigen Kobelcast-Folge abchecken. 4-mal habe ich einen völligen Schmarrer gelabert. Also einen völligen Schmarrer. Nicht den Schmarrer wie sonst immer, sondern es war wirklich krass auffällig. Das bitte gerne uns schreiben und dann lösen wir nächste Woche auf, wo ich denn da diese Fehler eingebaut habe. Es war mal wieder ein Fest. Yogi Noack mit dir. Ich freue mich schon auf die nächste Folge Kobelcast nächste Woche. Und ich glaube, wir können auch ankündigen, dass schon bald wieder ein neuer Kobelcast-Gast zu einem Kobelgrenzen bei uns erscheint. Yogi, hast du da schon irgendwie konkret was im Kopf?
Im Kopf ja, aber noch nicht 100% sicher. Deswegen erst über die Eier reden, die dann wirklich im Körbchen liegen.
Ah, sehr schön. Ja, läuft. Gut, also perfekt. Wir lassen die Eier mal noch außerhalb des Körbchens und legen sie erst später rein. Ich bin dann sehr gespannt, wer zum nächsten Kobelgrenzchen zu uns kommt. Gerne in den ersten Teil vom Kobelgrenzchen mit Alex Jung reinhören. Da gibt es noch einen Teil 2, der bald veröffentlicht werden wird. Auch der lässt sich auf alle Fälle gut anhören. Danke fürs Interesse weiterhin. Frohe Ostern und wir hören uns bald wieder beim nächsten einzig wahren Eishockey Talk Füssens beim einzig wahren Kobelcast. Yogi, bleib fit im Schritt, alles entspannt. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Ich überlege noch, welche Verabschiedung haue ich heute mal raus. Bis Petersburg. Bis bald, Rian. Und bis dann einfach. Ciao, Pirti.
So, damit hast du es jetzt endlich beendet, weil die letzte war keine von diesen komischen Wortwitzen. Aber ja, damit machen wir jetzt Schluss, bevor noch irgendwas anderes einfällt. Vielen Dank, frohe Ostern und bis bald. Ciao.
Ciao.